Ein wunderbar schönes Lied und auch so gut vorgetragen und so ruhig in der Ausstrahlung, dass man ein wenig richtig zur Ruhe kommen kann, weil man weiß, dass die absolute Sicherheit sicherlich nicht in Geld und Reichtum ist. Es macht zwar einigermaßen ruhig, aber doch nicht alle Eventualitäten des Lebens legt es nicht zur Seite. Heute geht es um das Thema Geld oder Reichtum oder Unreichtum. Ein Sprichwort sagt, über Geld spricht man nicht. Entweder man hat es oder man hat es nicht. Und jetzt eine Predigt darüber zu halten, das ist ja nun sehr, sehr herausfordernd. Ne? Also was sagt man dazu? Da habe ich mir einfach gedacht, ich nehme einen Experten dazu, einen absoluten Experten, weil ich glaube, dass keiner von uns hier im Raum, auch keiner, der bislang gelebt hat oder noch leben wird, so reich war wie König Salomo. Salomo war so reich, dass man sprichwörtlich die Straßen mit Gold pflastern konnte. Er hatte alles, was sein Herz begehrte. Lassen wir also diesen Experten mal zu Wort kommen. Im Buch der Sprüche oder im Buch der Prediger sagt er einiges zu Geld und Reichtum. Was ganz wichtig ist, was er gleich an den Anfang stellt, er sagt in Sprüche 16, Vers 16, Weisheit erwerben ist besser als Gold und Einsicht ist edler als Silber. Und da legt er schon eine Priorität ganz klar fest. Weisheit und Einsicht, Gold und Silber im Vergleich ist nichts dagegen, ist deutlich abgeschwächt, deutlich weniger. Die Prio liegt eindeutig bei Weisheit und Einsicht. Aber, so wie wir es eben gerade gehört haben, in der Textlesung, aber auch im Lied, das andere wird folgen. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch alles andere zufallen. Also ich weiß nicht, so oft fällt mir ja nicht irgendwas so einfach so zu. Man muss meistens dafür was tun. Aber hier, dieser Vers, der gilt, trachtet zuerst nach Gottes Reich und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch alles andere zufallen. Die Prio hat das Reich Gottes. Das Thema heute Morgen habe ich einfach provokativ so überschrieben, wer den Groschen nicht ehrt, und wir wissen alle, wie das Sprichwort weitergeht, ist den Taler nicht wert. Oder wer den Pfennig nicht ehrt, ist die D-Mark nicht wert. Ist ja auch schon Vergangenheit. Mit Euro könnte man es genauso sagen. Aber was sagen die Sprüche dazu? Nicht irgendwelche, sondern was sagt das Buch der Sprüche dazu? Das wollen wir heute herausfinden. Aber zunächst mal ein Vers aus Prediger. Aber das ist der gleiche Verfasser. Das ist der, den ich als Experten sozusagen im Hintergrund habe, der jetzt heute mitredet und das Wort Gottes an uns weitergibt. Da heißt es, wie einer nackt von seiner Mutterleibe gekommen ist, so fährt er wieder dahin, wie er gekommen ist. Und trotz seiner Mühe nimmt er nichts mit, nimmt er nichts mit sich in seiner Hand, wenn er dahin fährt. Nun, eine provokative Frage gebe ich zu, wenn wir nackt vom Mutterleibe gekommen sind und am Ende unserer Tage auch wieder mit leeren Taschen, und das letzte Hemd hat keine Taschen, wieder mit leeren Taschen gehen werden. Warum dann in aller Welt sollte uns Reichtum in unserem Leben die Prio Nummer eins sein? Warum bloß? Wo ist der tiefer liegende Sinn? Nur ich glaube, alles, was wir tun, hat ja irgendwo auch einen Sinn und der ist auch durchaus berechtigt. Da kann es zum Beispiel vielleicht die Sorglosigkeit des Lebens sein. Wenn man Geld in den Taschen hat, ist man ein Stück weit unabhängiger. Man hat genug gesammelt für Eventualitäten, für schwere Zeiten. Klar, man muss immer etwas in Reserve haben, ne, das denkt man sich, aber sind wir da so groß unterschiedlich zu den Tieren auf dem Feld? Also wenn ein Tier den Winter kommen sieht, kommen naht, spürt, dass der Winter naht, dann legt er einen Vorrat an. Das Tier legt einen Vorrat an, damit es den Winter überstehen kann. Und gut, wenn er das tut. Wenn er es nicht tut, dann übersteht er vielleicht den Winterschlaf nicht. Aber sind wir da so anders? Der reiche Kornbauer, das war ja auch schon in der Kindergeschichte zu hören, der reiche Kornbauer aus Lukas 12, Vers 19, der sagt, nachdem er alles erreicht hat, was er erreichen wollte, seine Scheunen waren voll und dann sagt er, meine Seele, du hast nun einen großen Vorrat für viele Jahre, habe nun Ruhe, iss und trink und habe guten Mut. Und Bibelleser unter uns wissen, wie die Geschichte weitergeht. Gott, der Herr, sagt, du Narr, du Dummkopf, könnte man sagen. Und Gott begründet das und sagt, heute Nacht wird man deine Seele von dir fordern und wessen wird dann sein, was du angehäuft hast. Wir wollen auf alle Eventualitäten vorbereitet sein. Das ist ja auch richtig, etwas in Reserve zu haben, Sicherheit angespart zu haben. Aber sind wir da so anders als die Tiere auf dem Feld? Vielleicht einfach ist es auch nur etwas mehr genießen zu können. Das Geld mit vollen Taschen kann man sich ja was leisten. Und dann kann man auch was ausgeben. Und vor allen Dingen ist es vielleicht wichtig, dass man etwas mehr genießen kann, als es andere können. Weil dann hebt man sich von der Masse, von der grauen Masse so ein bisschen ab. Man hat es ja gut in unserer Zeit, gerade wir in unserem Land, in unserer Zeit, in der wir leben. Wir haben es ja gut und man gönnt sich dann auch einen kräftigen Schluck aus der Pulle. Man gönnt sich etwas und wo ist das Problem? Das ist auch nicht schlimm. Das hat Gott ja auch alles geschaffen, damit es genossen werden kann, damit wir es genießen können. Das ist nicht negativ. Aber Achtung, die Ansprüche, die wachsen meistens schneller als das Einkommen. Als ich ein junger Mann war, also schon ein paar Tage her, als ich anfing bei der Firma Harting, da war das Einkommen noch relativ überschaubar, sagen wir es mal so. Und ich hatte mein Einkommen und die Ansprüche. Das Einkommen nahm zu, aber die Ansprüche, die nahmen umso mehr zu. Meistens kommt das Einkommen gar nicht mit den Ansprüchen mit. Und diese Erfahrungen haben wir wahrscheinlich alle schon einmal gemacht. Wir müssen aufpassen, dass wir dabei nicht in die Abhängigkeitsfalle geraten. Dass wir abhängig werden von dem, was wir uns leisten wollen, einfach nur, ja, um etwas genießen zu können. Aber vielleicht kann es auch sein, dass wir anderen imponieren wollen. In einer Werbung, in einer historischen Werbung von 1995 von der Sparkasse, da treffen sich, also ein Fernsehspot, da treffen sich zwei junge Männer, also im besten Alter, und sie treffen sich, der eine sitzt im Lokal und er sieht auf einmal den anderen auf sich zukommen und sagt, hallo Mensch, wie geht's dir denn? Und dann setzen die beiden sich an einen Tisch und sie unterhalten sich. Und der eine fragt den anderen, ja, wie geht's dir denn? Wie ist es so bei dir? Sagt er, ja, bestens, mir geht's wunderbar. Und dann, warte mal, dann knallt er ein paar Fotos auf den Tisch und er sagt an der Stelle, mein Boot, mein Auto, mein Haus. Der andere zuckt ein bisschen zusammen und entgegnet dann wiederum aus der Hemdtasche gezogen ein paar Fotos. Mein Boot, mein Auto, mein Haus, meine Pferde und noch vieles andere. Warum erzähle ich das? Das ist ein historischer Werbespot, den die Sparkasse da aufgenommen hat. Die meisten von uns, zumindest die Elternsemester, kennen das. Nun, ich glaube, wir wollen einfach besser dastehen im Vergleich zu anderen. Man möchte anderen imponieren. Teure Markensachen, öfter in Urlaub fahren. Dagegen sagt im Grunde genommen kein Mensch was und Gott auch nicht. Es ist gut und schön, dass wir das alles können und dass wir auch das tun dürfen. Aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht die anderen im Vergleich sehen. Wir müssen uns sehen mit unseren Möglichkeiten und nichts mehr, nicht drüber hinausgehen. Manche denken sich, man könnte durchaus bescheidener leben, wenn die anderen doch weniger hätten. Was meine ich damit? Wir saßen mal in einem Gespräch mit einem Spätaussiedler-Ehepaar, das gerade nicht lange davor, also schon 20 Jahre her oder mehr, das gerade nicht allzu lange davor aus Russland gekommen ist oder aus der Sowjetunion. Und dieses Ehepaar, das war so ein bisschen mürrisch. Alles war drüben besser. Schon hätte ich fast gesagt, ja, dann fahrt doch einfach wieder zurück, wenn es da alles besser war. Aber nein, alles war drüben besser. Oder zumindest gleich gut. Der tägliche Bedarf, wir sprachen darüber, ja, Waschmaschine, ja, hatten wir. Spülmaschine in der Küche, ja klar, selbstverständlich, hatten wir auch. Auto, ja, logisch, ist ja klar. Wenn es auch nur ein anderes war, ein Mosquitsch oder was auch immer, aber es war halt ein Auto. Was ist das schon? Hatten wir dort alles? Ein großes Haus? Na und? Hatten wir dort auch ein eigenes? Naja, die Qualität kommt nicht ganz mit dem, was wir hier haben, aber ja, ja, dort war alles besser. Und dann kam es aber langsam raus. Die anderen hatten das auch hier in Deutschland. Die anderen hatten auch ein Haus, hatten auch eine Spülmaschine oder eine Waschmaschine. Selbstverständlich, haben wir doch alle, oder? Tatsächlich, dort gehörten sie zu den Spitzenverdienern. Dort hatten sie ein gutes Einkommen. Und hier waren sie graues Mittelmaß, eine graue Maus. Es ging ihnen hier genauso gut, mindestens genauso gut wie dort. Aber hier hatten es alle und dort waren sie alleine oder Spitzenverdiener halt an der Spitzenklasse. Wir dürfen uns nicht mit anderen vergleichen, das ist unser Problem wahrscheinlich immer schlechthin. Alexander von Humboldt sagte einmal Folgendes, Wohlstand ist, wenn man mit Geld, das man nicht hat, Dinge kauft, die man nicht braucht, um damit Leute zu beeindrucken, die man gar nicht mag. Und ich glaube, das stimmt so ein wenig. Wir müssen ja, wenn wir uns einen Millionär vielleicht vorstellen, das ist ein Mensch, der auf seinem Bankkonto eine 1 hat und mit 6 Nullen, also nachfolgenden Nullen, nicht vorausgehenden Nullen, das ist ein ganz gravierender Unterschied, der also eine Riesengeldsumme auf dem Konto hat. Er hat nur ein Problem, keiner weiß es. Und was muss er dann tun, damit die anderen ihn dementsprechend auch so sehen, wie er ist? Millionenschwer. Er muss es zeigen. Er muss sich etwas leisten. Und das ist unser Problem oft. Das tun die wirklich Reichen seltener als vielleicht wir, die wir so semi-reich sind. Oder ich glaube, wir sind ja hier in Deutschland alle reich, aber die wir nicht zu den ganz gut oder sehr gut verdienen zählen. Wie kann er darauf aufmerksam machen? Er muss sich was leisten. Worauf sollen wir also aber achten? Denn wir sind alle irgendwo reich. Wir sind zumindest reich geworden in unserem Land, in unserer Gesellschaft. Die Bibel unterscheidet hier grundsätzlich zwei Gruppen von Menschen. Auf der einen Seite diejenigen, die reich werden wollen und auf der anderen Seite die, die reich sind. Und die Bibel hat zu beidem etwas zu sagen. Ich komme zum ersten Punkt, der Ursprung des Reichtums. Eine Gabe Gottes. Das Sprichwort sagt, an Gottes Segen ist alles gelegen. Früher über Bauern, über Eingängen an einem Bauernhof sehr häufig zu lesen. An Gottes Segen ist alles gelegen. Also du kannst dich abstrampeln, du kannst machen, was du willst, du kannst Leistung fahren ohne Ende. Wenn Gott nicht letzten Endes Wind und Regen und Sonne und alles, was dazugehört, schenkt, dann hatte der Bauer nichts, der Landwirt verarmte. In Sprüche 10, 22, das ist ein Vers, den ich sehr gerne Brautpaaren mitgegeben habe oder mitgebe. Da heißt es, der Segen des Herrn allein macht reich und nichts tut eigene Mühe hinzu. Wenn man das jetzt nun so ganz genau sieht, was der Vers so aussagt, da könnte man den Eindruck erwecken, dass die Bibel uns hier dazu einlädt, einfach zu relaxen. Nichts tut eigene Mühe hinzu, ich brauche nichts mehr zu tun. Der Segen des Herrn alleine macht reich. Also da warte ich mal, bis der Segen kommt. Ist es eine Einladung zum Relaxen? Ist es eine Einladung zum Chillen, zum Faulenzen? Ich denke, weit, weit gefehlt. Aber wenn wir nichts tun können zu unserem Reichtum, nichts beitragen können, der Segen des Herrn allein macht reich, wozu dann die Anstrengung? Könnte man sich ja fragen. Nun, ich glaube, wir sollen erkennen, dass letzten Endes alles von Gottes Segen abhängig ist. Wir müssen aber etwas tun. Wir müssen die Rahmenbedingungen stellen, dass Gott segnen kann. Die Rahmenbedingungen, die stellen wir. Und es kommt darauf an, dass wir an der Stelle ganz sauber haushalten und dass wir auch dementsprechend uns auch verhalten, dass Gottes Segen uns erreichen kann. Gott segnet ja nicht pauschal mit der Gießkanne, dass er einfach über alles gießt und alle kriegen gleich viel ab. Sondern ich glaube schon, dass Gott einen mehr und den anderen vielleicht weniger segnet. Weil der eine sich mehr einsetzt und der andere vielleicht auch weniger. Trotzdem, weil Arbeit, die wir ja tun sollen, ein Segen ist, es ist kein Fluch, sondern Arbeit ist Segen, ja, weil Arbeit ein Segen ist und Gott uns auch so in seiner Kreativität geschaffen hat, dass wir auch kreativ sind und dass wir auch aktiv sein können, setzt er voraus, dass wir uns einbringen. Wir sollen uns also anstrengen und arbeiten. Wir dürfen unsere Kreativität, unseren Fleiß ausleben. Und wer sagt denn eigentlich, dass Reichtum immer in Talern oder in Dollar oder in Euro gemessen wird? Wer sagt das? Wer redet uns das ein, dass wirklicher Reichtum nur Euros sind, die wir auf unserem Konto haben? Bezahlt Gott nur in dieser Währung? Was ist mit einer intakten Familie? Mit Gesundheit? Wir haben es gehört, man kann schnell auf einmal krank werden. Das hatte ich auch, dieses Erlebnis. Du landest auf einmal im Notarztwagen und du weißt gar nicht, wie dir geschieht. Was ist denn eigentlich mit der Gesundheit? Ist das nicht auch ein Segen? Ist das nicht auch ein Reichtum? Was ist denn mit Kleinigkeiten, wie zum Beispiel dem Schutz vor ungeplanten Ausgaben? Da fährst du schon ein altes Auto und das macht einfach mit. Das läuft durch. Das tickt wie ein Uhrzeiger. Ja? Immer weiter. Und das läuft. Eine Waschmaschine geht nicht kaputt oder Spülmaschine oder was auch immer. Bezahlt Gott denn immer zum Monatsersten, so wie wir das Gehalt bekommen? Dass wir etwas geleistet haben und am Monatsende oder am Anfang des neuen Monats ist das Gehalt auf dem Konto? Bezahlt Gott immer zum Monatsersten und immer in Euro? Bestimmt nicht. Aber das Schöne ist, er vergisst auch nichts. Es ist nicht ein alter Opa, der vergesslich ist, der Demenz hat, sondern er vergisst nichts. Nicht die kleinste, geringste Kleinigkeit. Er lässt sich auch nicht beschenken. Das werden wir gleich noch sehen in anderen Versen. Und das ist ganz sicher, du kannst Gott nicht beschenken. Höchstens mit deinem Herzen. Höchstens mit deinem Glauben, dass du ihm glaubst und vertraust. Aber sonst kannst du Gott nichts geben, was er dir nicht vielfältig wiedergeben kann und auch wird. Das ist ganz sicher. Das steht sicher wie das Amen in der Kirche. Ich und viele andere hier im Raum können das sicherlich so genau aus ihrem Leben berichten. Der zweite Punkt, der Segen des Herrn oder der Ursprung des Reichtums ist Folge von Fleiß. In Sprüche 10, Vers 4 heißt es, lässige Hand macht arm, aber der fleißigen Hand macht reich. Eigentlich ganz klar. Auch da sehen wir ganz klar, wir müssen schon etwas beitragen dazu. Auch wenn alles am Segen Gottes liegt, Fleiß ist die Vorbedingung für den Segen. Unter anderem eine Vorbedingung für den Segen, dass Gott segnen kann. Du musst dich schon ein bisschen aus deiner Relaxzone bewegen, musst schon etwas tun und dann wird Gott auch dir Reichtum und Geld oder Einkommen schenken. In 2. Thessalonicher steht ein Vers, Kapitel 3, Vers 10 und 11. Die Thessalonicher hatten ein Problem. Da waren einige Leute, die haben gesagt, wir brauchen doch gar nicht mehr zu arbeiten. Wir sind gläubig und der Herr kommt bald und wir brauchen gar nichts mehr zu tun. Und haben ihre Hand in den Schoß gelegt, haben gar nichts mehr getan, waren einfach nur faul. Faul waren sie. Da heißt es, denn schon als wir bei euch waren, sagt Paulus, geboten wir euch, wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen. Denn wir hören, dass einige unter euch unordentlich leben und nichts arbeiten, sondern unnütze Dinge treiben. Unordnung und unnütze Dinge treiben, das ist sicherlich keine Grundlage, auf der Gott Segen schenken kann oder Segen schenken will. Georg Büchner, ein Schriftsteller, sagte einmal, es krassiert ein entsetzlicher Müßiggang. Müßiggang ist aller Laster Anfang. Müßiggang ist aller Laster Anfang. Schmarotzertum lehnt die Bibel eindeutig ab. Sowohl im Alten Testament wie auch im Neuen Testament. Im Gegenteil, Gott möchte, dass wir so weit uns selbst versorgen können, vielleicht sogar etwas zurücklegen können, dass wir anderen helfen können, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Da kommen wir gleich noch drauf. Das ist ein wichtiger Punkt. Und C, der Ursprung des Reichtums ist Weisheit. Wie Salomo selbst ja um Weisheit bat, als Gott ihnen die Frage gestellt hat, was wünschst du dir denn? Ich meine, wir würden gerne auch so eine Frage oder so einen Freiwunsch mal haben. Ne? Was würden wir denn dann eigentlich antworten? Was würdest du denn antworten? Würdest du das so tun wie Salomo? Ich meine, Salomo hätte auch sagen können, ich will zuerst Geld haben. Er sagt, Weisheit möchte ich haben, mein Volk weise zu regieren. Und er bekommt neben der Weisheit obendrein noch Reichtum sprichwörtlicher Art. In Sprüche 3, Vers 16 heißt es, langes Leben ist in ihrer, also in der Weisheit, rechter Hand. In ihrer linken ist Reichtum und Ehre. Das heißt, die Hauptsache ist die rechte Hand. In der rechten Hand ist Weisheit, die ein Mensch hat, die ein Mensch sich von Gott erbittet oder sie eben hat oder nicht hat, sich nicht geben lässt von Gott. Auf der anderen Seite, in der linken Hand, da ist als Nebenprodukt, ist da Reichtum und Ehre genannt. Matthäus 6, 33 haben wir ja schon gehört von Markus bei der Textlesung, trachtet zuerst nach Gottes Reich und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere, was ihr euch ersehnt, was ihr erhofft und so weiter zufallen. Nun, das ist kein Lotteriespiel, das ist nicht sechs richtig mit Zusatzzahl. Nein, nein, das ist viel mehr. Das ist das, was du in deinem Innern wirklich brauchst. Nicht, was du dir nachher leisten kannst, sondern was du brauchst. Wenn du danach trachtest, dass Gott dir Segen schenkt, dann schenkt er dir das und obendrein noch alles andere fällt dir einfach so zu. Welch eine gute Formulierung, muss ich an der Stelle sagen auch. Einfach zugefallen. Wie zugelaufen, ein Hund, der einem zuläuft, wo du nichts dafür tun kannst. Oder hier heißt es, einfach zugefallen. Der Herr gibt es den Seinen im Schlaf. Punkt 2, die Gefahren des Reichtums. Und die sind nicht ohne, das sind einige. Und ich weiß, dass es da auch ziemlich persönlich wird, auch was meine Person betrifft. Also ich habe mich da jedes Mal wieder selbst darin gefunden. Zuerst einmal falsche Sicherheit ist zu nennen, ist eine Gefahr. Geld ist ja eigentlich nur ein Zahlungsmittel. Geld kannst du nicht essen. Wenn es drauf ankommt, dann musst du schon was anderes haben, wo du dich von ernähren kannst. Also die wirklich wichtigen Dinge. Luft ist kostenlos, ist noch nicht besteuert, ist frei erhältlich. Ja, das ist eine feine Sache. Die falsche Sicherheit ist aber eine große Gefahr. In Sprüche 11, Vers 28 heißt es, wer auf seinen Reichtum vertraut, der wird fallen. Aber wie Laub werden die Gerechten sprossen. Jetzt haben wir ja gerade Frühling und die Bäume, die schlagen aus. Deshalb ist es auch so eine gefährliche Jahreszeit, wenn man da spazieren geht. Ne? Die Bäume schlagen aus und überall kommt das Laub aus den Ästen. Und hier heißt es, wer auf seinen Reichtum vertraut, der wird fallen. Aber wie Laub werden die sprossen, die gerecht sind vor Gott. Welch ein schöner Vergleich. Ich kann mich erinnern, es gab früher mal so einen Werbespot, die bleiben mir immer sehr gut hängen, die sind ja auch gut gemacht, ein Werbespot einer großen Lebensversicherung, da hängen zwei Bergsteiger an einer schroffen Bergwand und versuchen sie zu erklimmen und da unten stehen dann welche an der Hütte irgendwo und haben Ferngläser und gucken sich das an. Das zeigt halt das Fernsehen auch dann in die Werbung und sie gucken sich das an und der eine sagt, oh, ganz schön gefährlich, was die da machen. Da möchte ich jetzt nicht stecken in deren Haut. Und der andere sagt, oh, hoffentlich Allianz versichert. Ja, ist eine tolle Sache, ne? Also jetzt ganz davon abgesehen, welche Versicherung oder so, ne? Aber ob es dem was genützt hätte, wenn der abgegangen wäre? Ich glaube kaum. Dann heißt es in Sprüche 11, Vers 4, nichts nützt Reichtum am Tage des Zorns. Wenn man reich ist oder wenn man reich werden will und so lebt, wie Gott es nicht sagt, wie Gott es nicht haben möchte, wenn man für sich alleine lebt, wenn man sein eigenes Auskommen sucht und sein Portfolio, das man hat, quasi auf der Bank, dass man das nur als erstes sieht, dann lebt man sicherlich ein Stück weit auch über das, was über die Verhältnisse, die Gott einem zugeteilt hat. Und am Ende des Tages gibt es immer eine Abrechnung, das ist so. Und auch in unserem Leben gibt es eine Abrechnung. Nichts nützt Reichtum am Tag des Zorns. Siegfried Fietz, ein Liedermacher, ein Christlicher, der singt in einem seiner schönsten Lieder von ihm, er singt, es kommt ein Tag nach allen Tagen, dieser alten Erde, Tag des Herrn genannt, an dem Gott Schluss macht. Und da werden Dinge aufgeführt, die kann ich jetzt alle gar nicht erwähnen. Aber es kommt ein Tag, wo Gott sagt, Endabrechnung ist angesagt. Und dann ist die Frage, wie stehen wir dann da? Nichts nützt Reichtum am Tage des Zorns. Eine weitere Gefahr des Reichtums ist falsche Freunde. Sprüche 19,4 heißt es, Reichtum verschafft immer mehr Freunde. Ja, genau so ist es. Der verlorene Sohn, ne, der hatte zuerst Geld und Freunde. Dann hatte er kein Geld und logischerweise auch keine Freunde mehr. Die waren dann weg. Geld hat viele Freunde. Manfred Siebald an der Stelle zitiert, singt in einem seiner Lieder, sie lieben deinen Monatsersten und im Lokal die Runden abendlich. Dein Geld hat viele treue Freunde, solange es da ist. Doch wer liebt dich? Wer liebt dich? Lieben sie dich oder lieben sie dein Geld? Eine Witwe sagte einmal auf die Frage, wie es ihr geht, dann sagt sie, oder was sie mit ihrem Geld tut, sagt sie, Geld ist nicht alles, aber es hält den Kontakt zu den Kindern aufrecht. Oh weia. Also das ist schon ganz traurig, wenn es nur das Geld ist, das den Kontakt zu den Kindern aufrecht hält. Ein Reicher kann nicht nur an falsche Freunde geraten, sondern er kann auch an echte Feinde geraten. So heißt es in Sprüche 13, Vers 8, Lösegeld oder das Lösegeld für das Leben eines Mannes ist sein Reichtum. Das heißt, er kann sich mit Lösegeld freikaufen, wenn sie ihn gekidnappt haben. Aber der Arme hört keine Drohung. Ja, ich meine, wo nichts ist, wo nichts zu holen ist, da ist auch nichts. Der lebt auch relativ sicher. Bei den Reichen und Mächtigen ist es vielleicht anders. Sprüche 15, Vers 16, da heißt es, besser ein wenig in der Furcht des Herrn oder ein wenig haben in der Furcht des Herrn als ein großer Schatz und Unruhe dabei. Wie stehen die Aktien eigentlich jetzt? Ich habe gerade investiert. Wie stehen die Aktien? Wo lege ich mein Geld, mein Erspartes jetzt gut an? Und sind diese Anlagen auch sicher? Und überhaupt die Inflation, die frisst mir das ganze Jahr weg, was ich da erarbeitet habe. Sorge und Unruhe über Unruhe. Besser ein wenig haben in der Furcht des Herrn als ein großer Schatz und Unruhe dabei. Eine weitere Gefahr, die Gefahr der Überheblichkeit. Und zwar Überheblichkeit gegenüber Gott auf der einen Seite, aber auch Überheblichkeit gegenüber den Menschen. Da heißt es in Sprüche 30, 8 und 9, Armut und Reichtum gib mir nicht. Lass mich das Brot, das ich brauche, genießen, damit ich nicht satt geworden leugne und sage, wer ist der Herr? Und damit ich nicht arm geworden stehle und mich vergreife an dem Namen meines Gottes. Überheblichkeit gegenüber Gott, wenn wir alles selber bezahlen können, wenn wir autokratisch vorgehen können, wenn wir autonom sind, dann brauchen wir Gott ja nicht mehr. Und dann kann es ganz schnell dazu kommen und sagen, dass wir sagen, wer ist denn der Herr? Was habe ich denn von ihm? Oder was habe ich davon, dass ich gläubig bin? Aber es gibt auch Überheblichkeit gegenüber anderen Menschen. Sprüche 22,2 heißt es, Reiche und Arme begegnen sich. Der sie alle gemacht hat, ist der Herr. Das heißt, vor Gott zählt nicht unser Bankkonto. Vor Gott zählt nicht unser Bankkonto, sondern vor Gott zählen wir als Person. Und Reiche und Arme, die kreuzen sich, die haben irgendwo Berührungspunkte. Und Gott hat sie aber alle gemacht. Und Gott liebt sie alle. Und Gott hat alle im Blick. Eine weitere Gefahr, schneller Reichtum. Das gilt vor allen Dingen für diejenigen, die reich werden wollen, die es vielleicht noch gar nicht sind, aber die es anstreben. Sprüche 28, 20. Ein zuverlässiger Mann ist reich an Segnungen. Wer aber hastet, also eilt, wer aber hastet, um es zu Reichtum zu bringen, bleibt nicht ungestraft. Ich weiß nicht, ist es dir schon mal passiert? Da wird dir ein garantierter Gewinn angeboten, eine garantierte Zinsfestschreibung zum Beispiel, ein Guthabenzins, und du weißt, okay, das ist aber ziemlich hoch. Und vor allen Dingen, das Schöne ist, ganz ohne Arbeit. Du brauchst gar nichts zu machen. Arbeiten sie von zu Hause und du kriegst jeden Monat irgendwie 30.000 Euro oder dergleichen. Das ist ja eigentlich gar nicht schlecht, ne? Ganz ohne Arbeit. Und jetzt kann man drüber lachen, das ist natürlich nur Müll, das muss man sofort löschen und weiter. Aber es ist tatsächlich so, Banker könnten da einiges berichten. Da sind Leute, denen wird ein Guthabenzins angeboten auf ihr Guthaben von, ich weiß nicht, 3-4% vielleicht oder 2-3% über dem normalen Zinssatz, Guthabensatz. Und das ist eigentlich schon gar nicht schlecht. Aber dann kommen Fragen ohne Ende und man hat keinen Erfolg. Die Banker haben keinen Erfolg. Den Vertrag werden sie wohl nicht verkaufen, weil es sind nur Fragen über Fragen. Wenn aber jemandem angeboten wird, 10 oder 15% drüber oder vielleicht 20% drüber, über dem normalen Zinssatz, den man bekommen kann, dann auf einmal hat jeder Dollarzeichen vor den Augen, der Verstand setzt aus, man bewertet das Risiko gar nicht mehr und man ist zu allem bereit. Geschehen zum Beispiel auch bei uns Christen, auch in unseren Hintergründen, weil man vielleicht uns auch nachsagen kann, wir sind gutgläubig. TXL, das ist ja eine Affäre, die noch gar nicht so lange her ist, 10 Jahre oder 12, 15 Jahre her, da wurde durch Affinitätsmarketing, so heißt das, also durch Beziehungsmarketing, wurde unter falschem Vorwand, nämlich, dass man die Mission damit unterstützen würde mit dem Geld und dass du selber noch richtig Rendite machst, wurden Gelder eingesammelt. Problem war nur, dass die Gelder später weg waren. Und die Mission hatte auch nichts davon. Und jeder, der da investiert hatte, war gelackmeiert, würde man sagen. Wir hatten noch mit den Brüdern davor gewarnt, einige Gemeinden auch angeschrieben und gewarnt, aber es war zu spät. Aber Menschen könnten uns nicht so einfach betrügen, wenn da nicht die Gier danach wäre, einen schnellen Reichtum zu machen. Und eines der ersten Worte, die die Kinder sprechen, ist ja haben, haben, haben wollen. Und das verstärkt sich ja noch mit dem Alter. Wir wollen immer mehr haben. Je mehr man hat, je mehr man will. Eine weitere Gefahr des Reichtums ist Genusssucht. Oh, da sage ich jetzt aber was. Da bewege ich mich auf ganz dünnem Eis und glatt noch dazu. Sprüche 21, Vers 17, da heißt es, wer gerne in Freuden lebt, also der sagt, komm, was kostet die Welt? Ich hau mal einen Richie drauf. Wer gerne in Freuden lebt, wird Mangel haben. Und wer Wein und Salböl liebt, also das heißt schöne Parfüms, teure Parfüms, wird nicht reich. Oh, das ist ein heißes Eisen. Weiß ich, dass wir in einem relativen Wohlstand leben? Jetzt nur mal zurückgeblickt, unsere Eltern, mein Vater, der ist noch drüben geboren und der hat jetzt noch kennengelernt, der ist fast einmal erfroren und der ist fast verhungert mit seinen Brüdern, mit seiner Mutter. Und das könnten viele hier genauso berichten, dass die Zeit eine sehr schlimme war. Ich sag mal, die Gründergeneration, die hier hergekommen ist, die erste Generation. Meine Generation hat es schon zu relativem Wohlstand gebracht. Und ja, man leistet sich schon was. Wir haben nicht mehr gehungert. Wir haben sowas nicht mehr erlebt. Die heutige Generation, für die ist einiges so selbstverständlich, es ist einfach da. dass es warm ist im Haus, dass ich ein Handy habe. Das muss einfach sein. Und zwar am besten jeden Tag ein neues Handy. Man denkt auch gar nicht drüber nach, über die Umweltschäden, die man damit verursacht. Aber man hat es ja. Man denkt gar nicht drüber nach. Reparieren, was ist das? Oder günstiger im Angebot einkaufen? Nein, das mache ich nicht. Wozu auch? Ich hab's doch. Wir schöpfen aus dem Vollen. Social Media ist ein anderer Punkt. Genusssucht. Hilfe, das ist natürlich noch gefährlicher, was ich jetzt anspreche. Aber fangen wir es mal sachte an. Bei Booking.com, wenn man in Urlaub fährt, oder TripAdvisor, da hat man solche Fotos, die man da sieht. Das Hotel, das Zimmer, das ist einfach prächtig, ist einfach super. Und man muss da sofort hin. Das Problem ist nun meistens an der ganzen Geschichte, dass die Fotos leicht getuned sind. Also es ist nicht wirklich so, sondern es ist hergerichtet. Es ist von der Schokoladenseite alles gezeigt. Vielleicht ist die Einrichtung älter, vielleicht ist das beste Zimmer, das sie hatten. Oder. Leicht getunte Fotos. Aber wie sieht es mit unserem Profil aus? Bei WhatsApp? Oder in unserem Status? Was posten wir da? Auweia, also jetzt habe ich etwas angesprochen. Die Frage ist doch, welche Absicht steht dahinter? Hinter dem, was wir posten? Hinter dem, was wir andere einblicken lassen? Ist das alles korrekt, was wir da zeigen? Oder zeigen wir uns da auch nur, wie bei Booking.com von der Schokoladenseite? Ist es übertrieben oder ist es echt? Oder ist das Ente? Also wenn es echt ist, muss ich mir manchmal die Frage stellen nach der Ethik. Da ist einiges grenzwertig. Wenn nein, dann stelle ich mir die andere Frage, warum stellen wir denn etwas dar, was wir gar nicht sind oder was wir gar nicht haben? The party must go on. Ich denke an anderes, was wir uns leisten, Urlaube, schicke Autos, exquisites Essen, alles muss besonders sein. Es geht uns gut und das ist auch völlig in Ordnung, dass wir uns auch etwas leisten. Aber trotzdem ist Genusssucht eine Riesengefahr, eine Riesengefahr. Ich glaube auch gerade für uns, die wir gerade merken, dass das Leben ziemlich leicht ist, also hier in Deutschland zumindest. Es gibt ja Länder, wo Krieg ist, da ist es gar nicht leicht. Aber hier, wir können auch aus dem Vollen schöpfen. Und ich glaube, gerade für uns ist es sehr gefährlich. Ein weiterer und letzter Punkt von Gefahren ist der Geiz. Sprüche 11, 24. Einer teilt reichlich aus und hat immer mehr. Ein anderer kargt oder geizt, könnte man sagen, wo er nicht soll und er wird doch ärmer. Eigentlich ist das ein Widerspruch, oder? Auf der einen Seite, da teilt einer reichlich aus, also Minus. Und er hat immer mehr, plus. Obwohl er was abfließen lässt, hat er mehr. Und der andere, der kargt, der hält zurück, plus, könnte man sagen. Und der hat trotzdem weniger. Ist ja ein Ding, oder? Ist ja ein Widerspruch in sich selbst. Geiz oder Geldgier, Habgier, sagt die Bibel auch, ist Wurzel allen Übels. 1. Timotheus 6, Vers 10. Und jetzt komme ich zum letzten Punkt. Nachhaltiger Einsatz des Reichtums. Sorge vor, investiere deine Ressourcen, wohl überlegt. Ich meine, wir haben alle endliche Ressourcen. Überlege, was mache ich mit deiner Zeit, was mache ich mit meiner Kraft, mit meinem Leben, was mache ich mit meinen Diensten in der Gemeinde. Achte darauf, wo du die größte Rendite bekommst. Ich meine, das ist ja nur logisch, oder? Das tun wir bei der Bank ja auch. Also achte darauf, wo setze ich meine Ressourcen ein, damit sie die meiste Rendite abwerfen. Nein, es geht hierbei nicht nur um Geld und Reichtum, sondern es geht hier viel mehr. Was ist mit der Zeit, die du für andere einsetzt? Wenn du hier wöchentlich herkommst, um zu üben mit dem Chor oder die Kinderstunden, die Kinder damit mit dem Wort Gottes in Kontakt bringst oder Jungscha, Teenie, Jugend oder dich vorbereitest für eine Predigt, die dauert auch ein paar Stunden, ein paar Tage, genauer gesagt. Was machst du mit deiner Zeit? Für die Gemeinde, für Notleidende. Was machst du mit deiner Kraft und Energie, die du hast, die Gott dir übrigens geschenkt hat? Denn jeder Atemzug, den du tust, ist ja eigentlich Gnade, ist ja eigentlich geschenkt. Ja? Hast du ja nicht selbst erarbeitet. Was machst du mit Kraft und Energie? Hilfst du anderen? Machst du anderen Mut? richtest du andere auf, gehst du anderen nach, gehst du die eine Meile mit und hilfst zu tragen? Was ist mit Empathie und Liebe? Anderen zuzuhören, sie ernst nehmen, Wertschätzung entgegenbringen. Ist das nicht auch Reichtum, Ressource, die wir einsetzen können? A, investiere in Gottes Reich. Das sagt der Prediger und auch Sprüche. Sprüche 3, Vers 9 und 10. Ehre den Herrn mit deinem Gut, mit den Erstlingen all deines Einkommens. So werden deine Scheunen voll werden und deine Kelter von Wein überlaufen. Bei den Juden war es so, da sprach man vom Zehnten, und wir sprechen auch als Gemeinde auch vom Zehnten. Eigentlich gehört alles Gott, aber wir sprechen mindestens vom Zehnten, den wir in die Gemeinde, ins Reich Gottes investieren wollen. Und die Juden hatten das so, die haben, wenn sie etwas geerntet haben, haben sie 10 Teile gemacht und ein Teil haben sie gleich weggenommen. Der zehnte Teil, der gehörte ihnen gar nicht. Der gehörte Gott. Das war der Zehnte. Und Gott sagt, wenn ihr das tut, wenn ihr das in mein Haus bringt, dann will ich die Fenster des Himmels öffnen und Segen herabfallen lassen. Und dann wird es euch besser gehen. Ihr gebt nichts ab, sondern ihr bekommt mehr, als ihr gebt. Unser Kassierer, Arthur, hier vorne sitzend, mit dem habe ich vor einigen Jahren mal gesprochen über die Situation in der Gemeinde, finanzielle Situation. Uns geht es ja eigentlich so sehr gut, sehr solide, sage ich mal, gewirtschaftet. Unser Kassierer sagte einmal dann zu mir, weißt du, Albert, ich bin so überrascht, wie viel gerade junge Leute spenden. Ich bin so überrascht, wie viel gerade junge Leute spenden. Also nicht nur diejenigen, die das Geld haben, sondern auch diejenigen, die es vielleicht erst haben wollen oder auf dem Weg sind, es später zu erwerben. Aber ich finde, das ist eine sehr gute Einstellung von den jungen Leuten, denn sie investieren in Gottes Reich. Jesus sagt in der Bergpredigt, das haben wir jetzt auch schon mehrmals gehört, dass wir nach Gottes Reich trachten sollen. Und Prediger 11, Vers 1 heißt es, lass dein Brot übers Wasser fahren, denn du wirst es finden nach langer Zeit. Es kommt also zu dir zurück. Du wirst eine Rendite davon bekommen, auch wenn du es heute nicht glaubst. Lass dein Brot übers Wasser fahren. Was ist denn da? Nun, das sind Menschen, die deine Hilfe brauchen. Zum Beispiel Ahrtal, die Katastrophe, oder die Erdbebenkatastrophe in Syrien und in der Türkei. Lass dein Brot übers Wasser fahren. Das muss nicht Brot sein, das kann natürlich auch Geld sein, weil es hält dann länger. Denn du wirst es wiederfinden. Gott wird es dir wiedergeben. Investiere in Gottes Reich. Und dann, damit sind wir schon bei Punkt B, investiere in Hilfsbedürftige. Sprüche 19, 17 heißt es, wer sich des Armen erbarmt, der leiht dem Herrn. Und der wird ihm vergelten, was er Gutes getan hat. Also ich muss euch sagen, als ich diesen Vers das erste Mal gelesen habe oder verstanden habe, was da drin steht, da dachte ich, war ich total perplex. Wer sich des Armen erbarmt, der leiht dem Herrn. Hallo? Das ist mir auf einmal wie Schuppen von Augen gefallen. Ich soll Gott etwas leihen? Braucht er das überhaupt? Kann der das gebrauchen? Ich glaube schon. Ich glaube, hier und heute kann er das gebrauchen, was ich gebe. Aber er ist darauf nicht angewiesen, wenn du das meinst. Er ist darauf nicht angewiesen. Er könnte auch ohne mich. Und er kann auch ohne mich. Aber er möchte, dass wir bereit sind, anderen etwas zu geben. Erstens heißt es hier, Gott etwas leihen. Das ist kaum zu fassen. Wie soll ich Gott etwas leihen? Und zweitens heißt es hier, ich leihe ja nur. Haben wir das verstanden? Der wird ihm vergelten, heißt es hier, was er Gutes getan hat. Sprüche 14, Vers 31. Wer den Geringen unterdrückt, verhöhnt den, der ihn gemacht hat. Aber ihn ehrt, wer sich über den Armen erbarmt. Also ist, glaube ich, alles dazu gesagt. Und übrigens, Gott ist derjenige, der sich der Armen erbarmt. Und Gott ist derjenige, der absolut sozial ist. Lange vor der SPD, lange vor der CSU, die auch sozial sein wollen. Aber lange davor, im Alten Testament, hat Gott schon soziale Richtlinien vorgegeben. Da gibt es zum Beispiel das Verbot der Nachlese bei der Ernte. Wenn jemand sein Feld abgeerntet hat, sollte er am Rand noch stehen lassen und sollte es nicht abernten selber, sondern er sollte es für die Armen und Witwen und Waisen lassen, damit sie etwas zum Essen hätten. Da ist das siebte Sabbatjahr, das Schmitterjahr, wo die Felder brach liegen sollen, Naturschutz. Es gibt es nicht nur heute mit der Last Generation und so weiter, Naturschutz, sondern es gab es früher. Die Grünen, die waren da noch nicht mal irgendwo in Planung. Da gab es auch das Erlassjahr, alle 50 Jahre, nach 7 Schmitterjahren, das nächste Jahr, also das 50. 7 mal 7, 49 plus 1, das 50. Jahr, da sollten alle Schulden erlassen werden. Schuldsklaven sollten freikommen. Das war das Erlassjahr. Und es war ein Verbot, unter Brüdern Zinsen, also Darlehen verzinst weiterzugeben. Und das haben wir erlebt, als wir das Haus hier gebaut haben, kann ich jetzt auch mal erzählen, gab es die Mennoniten, die Nachbargemeinde, die hatten ein paar Euro auf der hohen Kante und die haben gesagt, ja, wir leihen es euch aus, ihr könnt es zurückzahlen, wann ihr wollt, wann ihr soweit seid. Und die haben uns das ausgeliehen. Und ich habe damals gefragt, den Horst Neufeld, den kennen wir ja noch alle, habe ich gefragt, ja, ihr müsst ja zumindest einen Inflationsausgleich haben. Was wollt ihr denn haben? Und sie sagte, nein, nein, wir haben abgestimmt in der Gemeindestunde und wir haben gesagt, das sind Brüder und da dürfen wir keinen Zins nehmen. Und das war zinslos, das Darlehen, deshalb. Also, Gott sorgt sich für Hilfsbedürftige und Gott ist wirklich sozial durch und durch und deshalb sollten wir da das auch ihm nachahmen. Lasst uns Gott dadurch ehren, dass wir in andere investieren und Gott etwas leihen, denn wir werden das wiederbekommen. Und das Letzte, sei gütig, sei großherzig, könnte man auch sagen. Sprüche 22,9, wer gütigen Auges ist, der wird gesegnet werden, denn er gibt von seinem Brot dem Geringen. Und in Sprüche 22, Vers 2, da heißt es logischer Folge, Reiche und Arme begegnen sich. Der sie alle gemacht hat, ist der Herr. Sieh andere einfach mit den Augen Gottes. Sei gütig, sei barmherzig, sei großherzig. Sieh andere so, wie Gott sie sieht. Sie sind wertvoll, weil Gott sie gemacht hat und weil Gott sie liebt. Und das genügt. Das ist der Marktwert, den wir haben. Das ist unser Marktwert, dass Gott sich um uns Gedanken macht. Es kommt nicht auf mein Konto an, sondern es kommt auf das Herz an und es kommt darauf an, dass Gott mich so liebt, wie ich bin. Ich fasse zusammen, wer den Groschen nicht ehrt, ist, Pünktchen, Pünktchen, oder was sagt das Buch der Sprüche zu Geld und Reichtum? Erstens, der Ursprung des Reichtums ist der Segen des Herrn. Zweitens, die Gefahren des Reichtums, sie sind zahlreich, denn es ist unser Grundproblem des Menschen. Und drittens, nachhaltiger Einsatz des Reichtums, also Reichtum, der sich auszahlt letzten Endes. Es kommt auf die richtige Investition an. Gott segne uns beim Nachdenken über dieses ja einigermaßen schwierige Thema. Gott segne uns.